Also heutiges Thema, SimClients Big Alliance to go als skalierbare Remote-Desktop-Lösung. Kurze Vorstellung vorab, mein Name ist Stefan Bauer, ich bin bei X2Go seit ca. Dezember 2011 dabei. Mittendrin statt bloß dabei, seit dem 14.06.2012 bin ich der Eventplaner von X2Go. Wir haben ein jährliches Event, seitdem ich das mache. Angefangen mit dem Schienenbus, wo wir einmal im Jahr durch die Gegend gefahren sind. Mittlerweile, man sieht es leider aufgrund der Helligkeit nicht so gut, haben wir ein mehrtägiges Treffen. Bisher immer in Essen oben im Linux Hotel. Dieses Jahr vielleicht in einer neuen Location, wird sich in der nächsten Woche entscheiden. Ich bin seit 2014 der X2Go Lead Evangelist, sprich ich bin der, der überall rumläuft und Leuten erzählt, wie toll X2Go ist. Und seit Januar 2015 auch der offizielle neue Projektkoordinator. Ja, und so nebenher auch noch ein bisschen Firmenchef. Das Gathering 2017 ist geplant vom 22. bis 24. September 2017. Ist jetzt leider hier unten im Bild ein bisschen abgeschnitten. Wie gesagt, ab nächste Woche Details dazu im Wiki, wo es stattfindet, was genau dann geplant sein wird. Wer sich die URL nicht merken kann, im Wiki links in der Navigation gibt es einen Blog Events und da ist ein Punkt runter Gathering 2017, da steht dann alles. Bei dem Gathering gibt es Vorträge, Coding Sessions und auch ein bisschen Rahmenprogramm. Sprich, wahrscheinlich abends mal grillen, wenn das Wetter noch mitmacht oder irgendwelche Sightseeing-Geschichten in der Gegend. Der Vortrag heute, der hat ein bisschen Fahrschulcharakter. Es gibt Theorie und Praxis. Keine Panik, keine Prüfung am Schluss. Der Plan für heute ist, wir machen eine Druckbetankung mit den wichtigsten Informationen in der Theoriephase. Was ist X2Go? Für welche Betriebssysteme gibt es Server und Clients? Was sind spezielle Client-Features? Was gibt es in Sachen Raspberry Pi zu vermelden? Unser Thin-Client und Portable-Client-Modi zeigen. Session-Broker-Features. Der Session-Broker ist unsere Load-Balancer-Lösung, die auch eine zentrale Client-Konfiguration beinhaltet. Wir schauen noch, was bei Midrange, also IBM System I, System P System möglich ist. Was der aktuelle Stand ist auf den ganz großen Eisen, System Z, also Mainframe-Welt. Und dann gehen wir in die Praxis, dann marschieren wir einfach nämlich geschlossen vor an unserem Infostand, wo man die Sachen auch live ausprobieren kann. Und natürlich dann auch Fragen zum Vortrag und zum X2Go-Projekt allgemein stellen kann. Fangen wir an mit, was ist X2Go? X2Go ist eine Remote-Desktop-Lösung, sprich ich kann Fullscreen oder Windowed arbeiten, zumindest von VNC oder RDP kennt. Das kann ich für einen lokalen Desktop-Zugriff machen, klassisch Remote-Support. Das kann ich aber auch für einen Concurrent Multi-User-Betrieb machen, wie man es von Windows-Terminal-Services kennt oder halt von klassischen X-Terminal-Server. Ich kann mit X2Go aber auch seamless arbeiten, das sind die Remote-Application-Lösungen. Ich kann eine einzelne Applikation seamless bereitstellen oder ich kann den Published Application Modus nutzen, wo ich ein zweites Startmenü auf dem Client ausklappe. Das normale Startmenü zeigt mir die lokal installierten Anwendungen, dieses zweite X2Go Startmenü, die Anwendungen, die auf dem Remote Server für mich zur Verfügung stehen. X2Go ist auch eine Load Balancing und Server Farm Lösung. Sprich, ich habe meinen Session Broker, der mir das Load Balancing macht, der also guckt, User meldet sich an diesem Broker an, statt an einem einzelnen Server, dann guckt der Broker im Hintergrund, hat der User schon auf irgendeinem meiner Server in der Farm eine Sitzung, die er da geparkt hat? Wenn ja, kriegt er die wieder verbunden. Wenn nein, wird geschaut, welcher der Server hat die geringste Auslastung und dann wird dort die neue Sitzung für diesen User gestartet. Und ich kann mit dem Broker, wie gesagt, auch die Client-Konfiguration auf den Server verlagern und dynamisch gestalten. Sprich, der Broker schaut, wer kommt da, also User-ID, Gruppenzugehörigkeit, IP-Range und kann darauf basierend dann entscheiden, welche Konfiguration dem User überhaupt angeboten worden, also auf welche Server er darf, welche Sitzungen er haben darf. Wir haben auch eine Debian Linux-basierte SyncClient-Lösung, also ein fertiges Image, was man sich runterladen kann und auf seine SyncClients deployen kann. Da haben wir vier Stück auch nachher am Stand zum Ausprobieren. Unser SyncClient unterstützt außer unserem X2Go, was, sag ich mal, ein SSH-X auf Steroiden ist, auch RDP und XDMCP und das auch native, also direkt vom SyncClient aus. Ich kann also einen X2Go serverfreien Betrieb mit diesem SyncClient fahren, wenn ich sage, ich möchte eigentlich nur einen SyncClient haben, den ich deployen kann. Ich möchte aber tatsächlich auf Windows Server zugreifen mit RDP oder ich bin im lokalen Netz, was ausreichend Bandbreite hat. Ich will diese Komplexität nicht, die man zu diesem X2Go Server bringt. Ich möchte einfach nur gegen meine XDMCP-Sitzung verbinden. Das geht auch. Und unser SYNC-Client ist auch portabel, ich kann ihn auf einen USB-Stick packen und das zusätzlich noch in einem Dual-Mode. Ich kann also unter Windows diesen Stick einstecken, habe da meine X2Go-Sitzungen konfiguriert, kann an diesen Sitzungen auch Änderungen vornehmen, laufe an den nächsten Client mit diesem Stick ran und boote dann von diesem Stick meinen SYNC-Client und er hat die gleiche Config, die ich vorher unter Windows eingestellt habe. Ist ein bisschen ein Trick dabei, gehen wir nachher auch noch darauf ein, wie das funktioniert. Ich sage einfach nur mal, es geht. X2Go Server Verfügbarkeit. X2Go Server gibt es für Linux, ausschließlich für Linux momentan. Auf den Plattformen x86 und x64, auch in der PowerPC-Welt, sowohl für Big wie auch für Little Endian und auf ARMHF, also auf Raspberry Pi, läuft er auch. Momentan unterstützt man keine anderen Unix-Varianten, es wäre theoretisch aber möglich. Die Portierung ist relativ schwierig. Zum einen schleppen wir einen alten X-Server-Fork mit uns rum, da ist aber gerade Work in Progress, das Ding wird aktualisiert und gepflegt, wird ausgemistet. Zum anderen haben wir auch einige Tools im Hintergrund im Einsatz, die es momentan nur für Linux gibt. Es wäre möglich, Anpassungen dafür zu schreiben, dass es auch auf einem beispielsweise FreeBSD läuft, hat halt bisher keiner gemacht. Aber es wäre möglich. Windows, macOS sieht es ganz anders aus. Diese verwenden halt von Haus aus kein X, um ihre Anwendung darzustellen. Und deswegen kann ich auch keinen X2Go-Server für Windows oder für macOS schreiben. Weil auf Windows wäre halt das Maximale, was ich bieten könnte, X-Anwendungen abgreifen, die in Zygwin auf Windows laufen. Die könnte ich tatsächlich dann mit einem auf Windows portierten X2Go-Server bereitstellen, remote. Aber ich kann halt keine native Windows-Anwendung damit darstellen, die nicht dafür gemacht ist, auf X auszugeben. Clients haben wir für mehr Betriebssysteme als plus Linux, nämlich für Windows mit dem installierbaren Client und auch mit der Portable Application. Für Linux gibt es einen installierbaren Client, Pakete für die gängigsten Distributionen und den SYNC-Client, wie gesagt, auf Basis Debian, Linux, Debian Live. Für macOS haben wir einen Client, der seit einem Jahr oder sowas auch tatsächlich halbwegs aktuell ist. Da ist also tatsächlich von einem Sponsor Geld reingesteckt worden, um den ein bisschen aufzupimpen. Hat mein Mitarbeiter gemacht und mit dem Ergebnis bin ich haben wir die neue recht gut zufrieden. Für BSD gibt es, also für FreeBSD zumindest, gibt es in Ports einen X2Go-Client, der wird aber nicht von uns maintained und ist auch nicht auf der aktuellen Version. Aber prinzipiell den Client kriegt man leichter portiert als den Server. Android ist von hinten durch die Brust ins Auge. Funktioniert, aber es ist sehr experimentell, ist jetzt nicht wirklich für den täglichen Praxiseinsatz gedacht. Ich kann in einem Android einen Debian Changeroot laufen lassen, darin X2Go-Client starten und auf das Ding wieder zugreifen. Gehen wir nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Es ist aber wirklich nichts, was ich für den Praxiseinsatz empfehlen würde momentan.
In der Weiterentwicklung statt, dass man mit einem X2Go-Client Android rechnen kann.
Es ist halt momentan von keinem Hobbyprojekt und es gibt auch momentan noch keinen, der dafür Geld hingelegt hat. Prinzipiell sage ich nur, wir sind bestechlich, was das angeht. Also wenn irgendeiner einen kommerziellen Use Case dafür hat, darf er sich gerne an uns wenden. Visitenkarten, Infoflyer liegen am Stand. Wir machen gerne ein Angebot dafür, wenn es einer sagt, ist für mich, für die Firma ein totaler Use Case, wenn wir total wichtig will ich haben, sind wir zu allen Standarten bereit, es muss halt die Vergütung stimmen. Ich habe tatsächlich einen kommerziellen Kunden, der das Ding momentan ausprobiert. Der nutzt ein Chromebook, was ja Android-Apps ausführen kann mittlerweile, und macht es da drin. Aber wie gesagt, es ist noch so haarig, ich würde es keinem ernsthaft zumuten, weil der ist auch mehr am Testen als am ernsthaft Arbeiten damit. Kommen wir zum gewöhnlichen Client-Server-Einsatz erstmal. X2Go-Client kann ich auf Windows, Linux, macOS installieren, kann nur ein Fullscreen oder so ein Fenster in Fenster aufmachen, wie man es von VNC oder RDP kennt. Ich kann eine Sitzung dann starten, kriege eine Arbeitsoberfläche präsentiert und das ist halt X2Go Everywhere at Home. Es ist kein Hexenwerk, es ist unspektakulär und es ist halt wirklich das, was RDP und VNC von Haus aus auch machen. Wo es schon interessanter wird, ist das Thema Remote Support. Ich kann eine Sitzung spiegeln, und zwar sowohl das lokale Display von dem Linux-Rechner, auf dem ich X2Go Server installiert habe, als auch eine von mehreren Sitzungen auf einem X2Go Terminal Server, also mehrere User gleichzeitig ihre eigenen Desktops haben, weil sie per SYNC-Client arbeiten zum Beispiel. Da ist der Use Case eben Fernwartung, Benutzerunterstützung. Kleiner Hinweis dazu, was momentan nicht geht, ist das lokale Display eines Raspberry Pis zu spiegeln. Wir vermuten, es liegt daran, dass der halt eine andere GPU drin hat und unser Code damit nicht klarkommt momentan. Aber an einem normalen Intel x86, x64 Rechner kann ich das lokale Display abgreifen und Remote Support machen. Was uns von VNC und Konsorten unterscheidet und uns eher in die Liga von Citrix bringt, sind die Published Applications. Da haben wir auch eine Live-Demo nachher am Stand, das ist unsere Glovebox, die vermarkten wir auch kommerziell über meine Firma. Das sieht dann unter Windows zum Beispiel so aus. Der Browser jetzt links im Bild kommt von einer Linux-Maschine und ich bin aber auf einem Windows-Client unterwegs, wie man unschwer an der Taskface und einem anderen Fenster erkennt. Das heißt, ich habe seamless irgendwelche Linux-Anwendungen in meinem normalen Windows-Desktop drin, was halt zum einen Usability für die Anwender bringt. Sie müssen hier dann irgendeine andere Desktop-Environment-Geschichte gewöhnen, sonst sind sie in ihrem normalen Windows unterwegs, aber sie haben jetzt Zugriff auf Linux-Anwendungen. Die Glovebox ist halt gedacht als sichere Internetzugangslösung, weil auf dem Client wird halt das Bild nur noch gemalt, der ganze ausführbare Code läuft auf dem Server ab. Und dann kann ich auch ein uraltes Windows XP, wie wir es am Stand zeigen, sicher ins Internet lassen, indem ich das XP selber blocke, sage, du kommst nicht bloß nicht rein, sondern du kommst auch nicht raus. Ich erlaube ihm aber eine Verbindung zum X2Go Terminal Server aufzubauen und kriege dann in meinen lokalen XP Desktop, wo meine lokalen Windows-Anwendungen laufen, die er halt für seine Branchensoftware braucht, einen gesicherten Linux-Browser eingeblendet, der sich aber verhält wie ein lokal installierter Browser. Ich kann das Fenster groß klein ziehen, ich habe keinen kompletten Desktop, der mir im Weg rumgeht. Das macht das halt relativ charmant für solche Anwendungszwecke. Unsere Fertiglösung ist halt wirklich einstecken zwischen DSL-Router und dem Switch und das Ding läuft. Ich muss einen Client nur einrichten und das war's. Wer sich dafür genauer interessiert, Stichworte BSI und RayCops in Suchmaschine deiner Wahl eingeben, findet man das ganze Thema allgemeinverständlich erklärt.
Funktioniert auch die Zwischenablage?
Die Zwischenablage wird grundsätzlich unterstützt für Texte. Man kann sie beschränken. Man kann also sagen, ich will nur vom Client Richtung Server kopieren können oder nur von Server Richtung Client oder ich will es komplett sparen. Grundsätzlich geht es aber in beide Richtungen. Und ich kann das am Client definieren, ich kann es aber auch am Server hart sparen.
Aber nur für Texte oder?
Nur für Texte, ja. Also Clipboard mit irgendwelchen Bildern drin, das umzusetzen dann zwischen Windows, Linux, Mac OS wird halt auch ein bisschen haarig. Jetzt habe ich Thin Clients auf der Liste, tatsächlich haben wir auch einen Thin Server, wenn man so will. Und zwar geht der Raspberry Pi auch als X2Go Server. Also wir haben seit geraumer Zeit Pakete für Raspbian. Ich würde nicht empfehlen, es auf dem Raspi 1 laufen zu lassen. Zu wenig RAM, nur ein Kern, eine lahme SSD, SD-Kartenanbindung, viele Schreibzugriffe, die das Ding machen will, weil halt eine SQLite-Datenbank im Hintergrund rödelt. Es macht keinen Spaß, es ist nicht brauchbar. Auf dem Raspi 3 dagegen mit seinen 4 Kernen, mehr RAM, da rollt das Ding relativ gut. Also da kann ich ein Raspi irgendwo headless in der Ecke stehen haben und sagen, oh, jetzt möchte ich aber doch was per GUI machen, kann ich mich remote mit X2Go aufschalten. Funktioniert deutlich performanter als mit VNC. Wie gesagt, vorher schon, ich kann die Sitzung von einem physisch an ein Raspi angeschlossenen Display nicht spiegeln. Ich kann aber, wie gesagt, einen virtuellen Bildschirm von diesem Raspi mir jederzeit holen, das geht. Und ich empfehle dann eindeutig USB-Stick oder eine USB-Festplatte, USB-SSD anzuschließen, wegen den vielen Schreibzugriffen. Wir haben es schon mehrfach jetzt erlebt, dass uns SD-Cards in den Maschinen einfach durchgeglüht sind, auf Read-Only gesprungen sind oder gar nicht mehr lesbar waren, weil halt eben diese ganzen Schreibzugriffe im Hintergrund erfolgen. Das also als Warnung, aber grundsätzlich machbar, USB-Stick ranstecken, in die Ecke stellen, vergessen, dass das Ding dasteht und oh, jetzt muss ich doch administrieren, gib mir mal eine GUI, tut. Thin Clients haben wir in allen möglichen Variationen und stehen, wie gesagt, auch viel zum Ausprobieren am Stand. Wir haben eine breite Hardware-Unterstützung, wir können im Prinzip alles ansprechen, was Linux x86, x64 oder ARMHF als Unterlage hat. Ich kann nur Pixie booten, ich kann von einem lokalen Medium booten, also USB-Stick, CD-ROM-Image, Festplatte, die drin ist, CF-Card-Adapter, whatever. Ich kann einen Raspberry Pi mit Raspbian nehmen als Thin-Client. Da gibt es auch eine kommerzielle Lösung, nicht von uns, sondern von einem Partnerunternehmen namens Nuco. Kommt übrigens demnächst noch ein neues Raspi-Gehäuse raus. Interessant ist sowas für Unis, für Schulungszentren, Firmen, Privatanwender, weil halt dieses Syncline-Image immer neu gezogen wird. Es geht in die RAM-Disk rein bei unserem Ansatz oder die klassische Lösung, es kommt über ein Read-Only NFS, sprich Client ausschalten, wieder einschalten, ist mein Grundzustand wieder da, egal was der User verspielt hat. Use Case dafür, Remote Desktop, Hot Seat Modus, also ich habe eine Firma mit, weiß ich, 15 Arbeitsplätzen, und aber keine feste Mitarbeiterzuordnung. Der Mitarbeiter läuft an x-beliebigen Maschine ran, meldet sich an, kriegt seinen kompletten Desktop, wie er halt gewohnt ist. Zu dem Gehäuse noch, das, was da rauskommt, wird, ist direkt von Farnell, also dem Hersteller von Raspberry Platinen selber. Das hat so ein bisschen eine Form wie ein alter Mac Mini, also dieser Würfel da mit den abgerundeten Ecken, bloß dass es schwarz ist. Und das Schöne dabei ist, es hat jetzt eine Realtime-Clock in dem Gehäuse mit drin und ein Ausschalter. Ich muss also dem User, der irgendwie Kleinprobleme hat, nicht sagen, bück dich mal an den Tisch, zieh mal den Stecker raus, und er hat es wirklich wie vom PC ein Knöpfchen, was er drücken kann. Kommt so Anfang Juli etwa raus. Und damit habe ich halt mit der Raspi-Platine und SD für 60, 65 Euro vielleicht, plus dem Gehäuse nochmal 60 Euro, ein Zinklein im Preisbereich von 120 Euro etwa, inklusive Mehrwertsteuer.
Das Ding, was
jetzt
in der CT
entstanden? Ob es in der CT jetzt kam, weiß ich gar nicht. Ich habe es online gelesen bei Heise. Da war es bei der Make verlinkt. Aber sie haben es, tatsächlich hat Heise es auch selber im Shop, da kriegt man es nochmal ein bisschen billiger. Die haben ja schon zig Stückzahlen davon geordert und einen Mengenrabatt gekriegt. Also im Heise-Shop sind die Gehäuse vorangekündigt zu einem günstigen Preis als direkt von Farnell. Wäre eine Überlegung, wer dann sich als Syncline hinstellen will, weil wo kriegen sie sonst einen Syncline für 120 Euro? Wir haben einen draußen stehenden kommerziellen, professionellen Syncline von Dell, ehemals Wise. Ich meine, der hat Preise von 480 Euro, sowas plus Mehrwertsteuer noch oben drauf. Nennt sich dann Syncline, warum auch immer bei dem Preis. Es geht halt mit dem Raspi deutlich günstiger. Der klassische Syncline im X2Go-Umfeld ist Pixieboot, TFTP-Server, NFS-Server. So hat X2Go angefangen vor über 10 Jahren. Damals war es noch namenlos, das können wir also das Proto-X2Go nennen. Das war eine Technologiedemo für öffentliche Verwaltung und Schulen. Und da habe ich halt das Problem, ist mein NFS-Server nicht erreichbar, stehen alle meine Clients still. Genauso X2Go-Server nicht erreichbar, hängt halt meine Sitzung. Wir haben das neu aufgezogen jetzt auf Basis Debian Live. Entwickelt haben wir so 2014, 2015 rum und seit Ende 2016 haben wir da also wirklich auch ein Stable Release davon. Dort kann man per Pixie und TFTP booten und dann geht es halt weiter mit HTTP, HTTPS, NFS oder einem lokalen Image und das Ganze endet immer in einer RAM-Disk. Das heißt, ich kann übrigens dann auch die Session-Config über HTTP oder HTTPS ziehen dynamisch. Ohne dass ich einen Session Broker brauche, mag von einem oder anderen halt interessant sein, der nicht diese große Lösung in den Broker fahren will. Und einmal in dieser RAM-Disk geladen, kann dieser Client halt autark arbeiten. Sprich, ist der HTTP, HTTPS-Server oder NFS-Server nicht durchgängig erreichbar, ist mir das egal. Wenn ich mit meinem Bootvorgang durch bin, ist der Client oben und läuft. Nach wie vor habe ich das Problem, ist der X2Go-Server nicht erreichbar, dann hängt natürlich wieder meine X2Go-Sitzung. Klassischer Syn-Client, Fullscreen, hängt alles. Auch blöd. Deswegen entwickeln wir gerade eine Mini-Desktop-Lösung. Sprich, ich habe dann einen lokalen Desktop auf dem Syncline mit einer lokalen Startlace und ein paar lokalen Anwendungen. Wahrscheinlich wird es hauptsächlich auf dem Browser rauslaufen. Vorteil ist dann, ich ziehe die Anwendungen über Published Applications, nicht nur einen kompletten Desktop, und hängt sich mein X2Go-Server oder die Verbindung zum X2Go-Server auf, habe ich immer noch die lokale Anwendung, die ich nutzen kann, um zum Beispiel mit Browser im Internet irgendwelche Sachen zu machen. Da gewinnen wir halt nochmal einen Schritt an Autarkie dazu. Am Stand haben wir eine Syncline-Demo, sowohl mit dem Raspi 1 wie auch mit dem Raspi 3. Da sieht man auch tatsächlich den Performance-Unterschied. Am Raspi 1 bei der Netzwerkverbindung auch, die wir hier haben, und dem Serverstandort ruckelt das Bild halt doch, wenn ich ein Fenster rumziehe. Am Raspi 3 ist es wirklich flüssig. Den Dell Wise Syncline habe ich vorher auch schon angesprochen, auch den kann man am Stand ausprobieren. Und was wir als Zusatzfeatures noch haben beim Syncline-Betrieb ist eben, dass ich direkt RDP oder XDMCP sprechen kann. Das ist für Leute interessant, die sagen, ich möchte auf meinen Clients draußen, wie ich im Syncline-Modus fahren möchte, eben eine einheitliche Anmeldemaske haben, egal wohin die Verbindung nachher geht. Also egal, ob jetzt mein Techie kommt, der aus irgendeinem Grund Windows braucht, und sich per ADP irgendwo einloggen soll, oder Lieschen Müller kommt, die halt in der Personalabteilung sitzt und bloß ein Office-Programm braucht, was vom Linux-Server kommt, es ist immer die gleiche Anmeldemasse. Ich muss nichts dem User beibringen, wo er irgendwas umstellen muss. Es ist ein einheitliches Anmeldesystem mit weißen Kacheln am rechten Rand und ich klicke halt die Kacheln an, die ich brauche. Und das heißt halt für mich im Zweifelsfall auch, dass ich gar keinen X2Go-Server in meinem Netz habe, sondern dass ich ihn nur nehme, um auf RDP oder auf XDMCP zu connecten. Ich kann tatsächlich auch ein X2Go-Image, ein Thin-Client-Image von einem Microsoft Internet Information Server verteilen, wenn ich das will. Ich kann eine komplett Linux-freie Serverwelt haben und trotzdem meine Thin-Clients unter Linux fahren. Mit einem X2Go Thin-Client-Image. Wird in letzter Zeit relativ häufig eingesetzt, unser Image, also das Debian Live basierte Image, als Ablösung für SimStation und FreeNX oder als Ablösung für SimStation und X-Query. Ein paar ungewöhnlichere Einsatzzwecke von X2Go sind das, was ich als Remote Desktop auf Abwägen bezeichne. Die Android-Geschichte, wie gesagt, bis jetzt keine native Unterstützung, man braucht eine App. Wir haben es damals getestet mit GNU-Root, das braucht trotz des Namens kein geroutetes Android, sondern der Name kommt von dem Changeroot, was das Ding installiert. Es macht ein Debian Visi Changeroot in ein Android ein. Es gibt auch andere Apps mit ähnlichen Namen, denen auch neueres Debian installieren. Wir haben dann einen VNC-Server und X2Go Client in diesem Changeroot laufen lassen und uns dann vom VNC Client für Android auf diese Sitzung verbunden. Hat soweit funktioniert, ist halt ein bisschen haarig. Alternativ geht es auch mit einem X-Server für Android wahrscheinlich und dann den X2Go Client darauf exportieren lassen. Wir haben, wie gesagt, momentan nur einen einzigen Chromebook-User, der damit rumexperimentiert. Ich habe auf YouTube auch ein Video davon, wie wir das damals getestet haben, auf einem Motorola Milestone 2. Da kann man sich anschauen, was es kann und was es nicht kann. Den Link kann ich nachher gerne noch verteilen. Nächstes Feature. Hat einer von meinen Teamkameraden als XP-Takeover bezeichnet, als feindliche Übernahme. Und zwar kann man alte XP-Rechner aus der Ferne zu einem X2Go Thin-Client machen. Klappt natürlich auch mit neuer Windows-Version und bis Windows 10 hoch. Ich brauche einen Web for Win als Bootloader und dann entweder ein iPixie oder lokal gespeicherte Startdateien im NTFS. Das Schöne dabei ist, ich muss nicht umpartitionen, nicht umformatieren, ich kippe diese Dateien einfach in mein bestehendes NTFS-Dateisystem rein und habe damit über den Windows-Bootloader die Möglichkeit, per Knopfdruck ein Fallback in das Windows zu machen, wenn mein Deployment schiefgegangen ist. Ich brauche halt irgendeine Softwareverteilung unter Windows, also bei XP-Zeiten klassisch dann das SMS, Systems Management Service. Neuere Zeit gibt es halt das SCCM, ich weiß nicht, ob es mittlerweile für Windows 10 nochmal irgendeinen neuen Namen dafür gibt, oder ein freies Tool OPSI. Schick ist auch hier wieder das Native RDP-Feature, dass ich sagen kann, ich brauche kein Linux-Know-how, ich nehme einfach dieses fertige, vorkonfigurierte Image, packe es auf meinen Internet-Information-Server, verteile diese Boot-Files und habe in der reinen Microsoft-Infrastruktur plötzlich einen Linux-basierten Thin-Client, der hochzieht und eine RDP-Sitzung bietet. Dann haben wir den Portable-Client, das habe ich vorher schon angesprochen, der Thin-Client funktioniert auch vom USB-Stick, klar auch von CD und DVD. Das sind ja die Klassiker, die Debian Live beim Imagebild unterstützt. Der Trick dabei ist, man packt zwei Partitionen auf den Stick. Die eine wird schon automatisch vom Debian Live angelegt, wenn ich so ein Image schreibe. Die zweite muss ich selber anlegen. Ich habe dann einmal den Thin-Client mit dem bootfähigen Linux und ich habe in der anderen Partition eine Portable Exe für Windows und habe dort auch die Konfiguration liegen. Und ich muss die Nummerierung drehen. Windows sieht dann nachher die hintere Partition als SDR1 und das ist der Trick dabei. Seit Windows 10 Creators Update brauchen wir diesen Trick nicht mehr. Für alle Windows-Versionen davor brauche ich ihn. Windows liest beim USB-Stick grundsätzlich nur die Partition mit der Nummer 1. Also nicht die Partition, die physisch an erster Stelle auf dem Stick liegt, sondern es geht stur nach Nummer 1. Und das Trick sehe ich hier einfach. Ich merke mir die Start- und Endesektoren von den beiden Partitionen, lösche sie und lege sie dann in umgekehrter Reihenfolge mit den gleichen Start- und Zielkoordinaten quasi wieder an. Damit ist vorne SDR2, hinten SDR1 und das hintere, da liegt mein Windows-Client drin, da liegt mein Config drin und das wird dann halt auch von Windows erkannt. Und von meinem Linux-Stick, der dann bootet, ist es egal, ob das Ding vorne SDR2 oder SDR1 heißt, der zieht von dem Ding hoch und fertig. Und damit habe ich halt ein X2Go wirklich als X zum Mitnehmen, So wie Coffee to go, ja, X zum Mitnehmen und sind wirklich everywhere at home, weil es ist egal, ob ich eine Maschine mit laufendem Windows ranlaufe und den Stick einstecke, ob ich eine habe, die aus irgendeinem Grund kaputt ist oder wo ich das Windows gar nicht starten kann. Ich mache den Stick rein, putte meinen Sync-Client und kann damit arbeiten. Jetzt kommen wir zum größten Broker im X2Go-Projekt, das ist der Session Broker. Wir haben vorher den Published Application Mode erwähnt. Mit dem habe ich halt diese zentrale Konfiguration des Anwendungsmenüs. Das heißt, ich kann auf dem Client ein Menü bereitstellen und sage auf dem Server, welches das sein soll. Ich muss dann aber trotzdem noch dem Client sagen, gegen welchen Server er connecten soll, was die Sitzungseinstellungen sein sollen, ob er Sound haben darf oder nicht, was die Tastatureinstellungen sein sollen, etc. pp. Und das kann ich mit dem Session Broker lösen, indem ich auch diese Client-Konfiguration auf den Server verlagere. Das heißt, ich habe auf dem Server die Möglichkeit zu sagen, wer bist du? Und entsprechend dessen kriegt er halt verschiedene Angebote, dann, zu denen er sich connecten kann oder nur eins. Und ich habe eben auch die Load Balancing-Möglichkeit dabei. Use Case hier ist zum einen halt das Management zu zentralisieren, dass ich nicht mich auf Clients aufschalten muss, um irgendwelche Config-Files zu ändern. Zum anderen eben auch eine ganze Terminal-Server-Farm mit X2Go zu verwalten. Wir haben, weil das nicht besonders einfach zum Einrichten ist, mittlerweile auch ein Demo-Setup. Es hängt dahinter halt LDAP oder irgendeine andere zentrale Benutzerverwaltung. Ich brauche ein NFS oder ein anderes anderweitig gemountetes Home auf allen Systemen. Und ich brauche momentan eine Postgres-Datenbank oder MySQL, wobei MySQL ist von einem User uns als Patch zugespielt worden, wie man das zum Laufen kriegt. Ich habe es selber nicht im Einsatz, ist auch nicht so intensiv getestet. Klassiker bei uns seit wirklich 10 Jahren ist das Postgres. Und das haben wir eben jetzt als fertige Install-Skripte für Debian auf unserem oder in unserem Wiki verlinkt. Auch da die Adresse hier nochmal. Das ist eben, dass man automatisiert mit Debian einen LDAP-Server, NFS-Server, Postgres-Server, ein X2Go Broker, 2 X2Go Server als Farm und einen Client aufgesetzt kriegt und damit einfach rumspielen kann und sich nicht darum kümmern muss, habe ich jetzt mein LDAP richtig konfiguriert oder nicht, weil gerade irgendwas nicht tut. Das Ding läuft out of the box mit ein paar Demo-Usern. Bloß bitte nie versuchen, aufgrund dieser Demo eine Produktionsumgebung aufzusetzen. Das wird absolut grandios schiefgehen und sehr, sehr schmerzhaft, das sage ich gleich. Weil es ist nichts dann gemacht im Bereich Security, das LDAP ist nicht über SSL gesichert oder sowas. Es sind keine Redundanzen im Bereich Datenbank oder NFS da drin. Es ist kein Backup-Konzept dabei. Benutzerverwaltung, Administration ist nicht abgedeckt dabei. Es sind einfach 5 Standard-Use, mit denen man spielen kann, fertig aus. Also wirklich, wenn Sie es produktiv einsetzen wollen, machen Sie es from scratch. Im Zweifel holen Sie sich jemanden, der was von LDAP, von NFS etc. versteht ins Haus. So teuer sind Linux-Support-Anbieter auch nicht, bevor Sie auf dem Ding versuchen, eine Produktion aufzubauen. Es ist eine Demo-Umgebung, eine Spielumgebung, wo ich Konfigurationen testen kann, nicht mehr, nicht weniger. Midrange-Server, nächste Baustelle. Wer schon etwas ältere Generation ist, kennt das vielleicht noch den Begriff mittlere Datentechnik. X2Go auf IBM System I, IS400 vielleicht auch noch ein Begriff. Ja, die drehen ja alle paar Jahre die Namen um. Irgendwann hieß es iSeries, dann hieß es System I und davor hieß es AS400, weiß der Teufel. Also auf jeden Fall PowerPC-Architektur. Wir unterstützen im Prinzip ab Power 7. Momentan haben wir keinen Build-Server mehr dafür. Wir hatten mal einen, haben wir leider nicht mehr. Für Power 8 haben wir einen und werden in Kürze auch wieder automatische Nightly-Builds dafür haben. Power unterstützt nur auf Big wie auch auf Little Endian. Wir haben auch am Stand draußen eine Demo, wo wir uns auf den Power-Server in Staaten connecten können. Use Case dabei ist eben zu sagen, ich habe eine Power-Maschine im Haus, ich habe freie CPUs da drauf, weil die Dinger werden immer mit mehr CPU, mehr RAM, mehr Plattenplatz hingestellt, als man selber lizenziert hat, damit das Ding dynamisch wachsen kann und man schmeißt halt IBM ein paar tausend Dollar hin, wenn man jetzt wieder mehr Leistung braucht und muss keine neue Maschine hinstellen deswegen. Und da sagt IBM halt, wenn du diese LPAR, was LPAR ist, IBM Deutsch für virtuelle Maschine, wenn ich so eine Linux-LPAR lizenzieren will, ist das deutlich billiger, wenn ich diese LPAR von kommerzielles Unix auf System I lizenzieren will. Es kann also auch schon von daher interessant sein zu sagen, ich nehme hier eine günstige Linux-LPAR, bin auf einer Plattform unterwegs, die ich eh seit Jahrzehnten kenne, als dass ich mir jetzt noch einen Intel-Server mit ins Haus stelle. Bei den Big Irons, bei den Mainframe-Systemen ist es tatsächlich so, es gibt einen Bug in der Libn SSH auf Debian Jesse und der verhindert Connects zwischen Intel-Welt und System-Z. Wir wissen nicht genau, ist es eine Endiness-Geschichte oder liegt es an der unterschiedlichen Bitlänge, die die Systeme haben. Also Intel hat ja klassisch 32 oder 64 Bit, die Mainframes haben entweder 24 oder 31 Bit. Das 32 Bit ist die Erkennungsmarke, ob man jetzt auf einem 24 oder auf einem 31 Bit System unterwegs ist. Irgendwo da drin hakt es. Wir haben keinen Zugriff auf ein echtes Mainframe-System. Wir sind an einen Hardware-Emulator gebunden, um auf Intel Mainframe zu emulieren, das ist sehr, sehr langsam. Eigentlich hätten wir eine Semesterarbeit von einem Studenten gehabt, der diese SSH hätte debuggen sollen, der hat es aber aufgegeben, obwohl er Zugriff auf ein schnelleres, echtes Mainframe-System gehabt hat. Vielleicht im Wintersemester 2017 ein neuer Kandidat, mal schauen. Debian Stretch haben wir bisher noch gar nicht unter Hercules installiert bekommen. Das hängt bei der Netzwerkkonfiguration. Ansonsten wäre es halt mal interessant zu sehen, ob da eine neuere Lib-SSH drin ist, bei der Bug vielleicht sogar schon gefixt ist. Da suchen wir also nach Freiwilligen, die da vielleicht Zugriff auf solche Hardware haben, vom Studium her oder sonst wo. Wir würden uns freuen, wenn da einmal ein bisschen die Finger sich schmutzig macht und sagt, was da mit der Lib-SSH los ist. Wir haben ein kleines Testprogramm, was man kompilieren kann, was eben nichts anderes macht, als auf Basis Lib-SSH einen SSH-Connect auf einen anderen Server zu machen. Ja, das haben wir, einfach bei uns melden. So, too long didn't read oder too long fell asleep, ich hoffe nicht. Key Points. X2Go Gathering, 22. bis 24. September. Raspberry Pi kann ich als Thin-Client nutzen, mit Einschränkungen auch als Server. Unser Remdisk Thin-Client funktioniert per Netboot oder per Local Storage, das kann man sich aussuchen. Wir haben eine Lösung für Windows-PC zum Linux-Thin-Client machen, mit der Fallback-Möglichkeit auf dem Windows. Die Published Applications sind für eine bessere Usability, dass man sagen kann, best of all worlds, sprich ich kann auch meinen Windows-Client Anwendungen von Linux, Intel oder Midrange einblenden. Es gibt einen USB-Stick mit Windows-Client, Portable-Mode, bootfähigen Thin-Client auf gleichem Stick. Wir haben eine Spielumgebung, das Demo-Environment für den Session-Broker im Wiki. Wir haben den X2Go-Server auch für die System-I-Lösung auf Big und Little Endian. Und wo gerade Freiwillige und Unterstützung suchen, ist IBM System Z-Support. Diverse administrative Aufgaben rund ums Projekt, wo man keine Programmierkenntnisse braucht, sprich Wiki-Admin, Mailinglisten-Admin und sowas. Oder auch hier solche Events wie heute managen, freuen wir uns auch für eure Unterstützung. Programmieraufgaben gibt es natürlich auch, wie in jedem Softwareprojekt. Aktuell interessant ist eine Qt4 to Qt5 Transition. Da haben wir einen Code, der momentan nur auf Qt4 verfügbar ist. Ansonsten mit Programmierkenntnissen C, C++, Python, Perl oder Bash kann man im Projekt sich die Finger schmutzig machen. Es steht eigentlich alles im Wiki, was man braucht, oder fast alles zumindest, zum Rest gibt es die Mailinglisten. So, vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, marschieren wir geschlossen an den Stand vor, für Fragen, für Ausprobieren etc.